Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Geld der Welt. Wir widmen uns heute einem Thema, das seit einigen Monaten die Schlagzeilen beherrscht und in der Finanzwelt für viel Unruhe sorgt: die Inflation. Wir wollen klären, was das eigentlich ist, woher sie kommt und warum sie so gefürchtet ist und ob es etwas gibt, das sogar noch mehr gefürchtet wird.
Also, Inflation als Begriff ist ja bekannt. Das heißt einfach mal Teuerung und das bedeutet wiederum, dass die Sachen teurer werden.
Ja.
Und ich würde jetzt mal behaupten, dass Inflation nichts Gutes ist. Nämlich, wenn ich mehr bezahlen muss für die Dinge, die ich im Alter kaufe, dann bleibt mir weniger übrig.
Genau. Oder anders gesagt, ich kann mir weniger kaufen für mein Geld. Deswegen wird Inflation auch Geldentwertung genannt, obwohl damit im Grunde einfach steigende Preise gemeint sind.
Ja, okay, das würde ich sagen, ist nicht gut.
Ja, schon aus individueller Sicht, ja. Aber solange die Inflation moderat bleibt, ist sie nicht nur nicht schlecht, sondern von der Politik und der Zentralbank sogar gewünscht. Zum Problem wird sie erst, wenn die Preise über längere Zeit stark steigen. Wenn es also in Richtung Hyperinflation geht.
Okay, Hyperinflation, das kennt man jetzt aber eher aus der Geschichte, oder? So aus der Zwischenkriegszeit.
Ja, das stimmt. Aber um die Angst vor der Inflation heute zu verstehen, lohnt sich ein Blick zurück. Und ich habe jemanden, der uns dabei helfen kann, diesen weiten Bogen zu spannen.
Und wen?
Oliver Pitzek. Er ist Senior Economist beim Momentum Institut. Das ist ein unabhängiger Think Tank, der sich gesellschaftspolitischen Themen widmet. Und er hat mir als erstes erklärt, wie die Inflation ganz allgemein eigentlich entsteht und dann eben, wie es zu der Hyperinflation in der Zwischenkriegszeit kam, die im kollektiven Bewusstsein immer noch eine nicht unwesentliche Rolle spielt.
Also Hyperinflation ist üblicherweise was, wenn man es vereinfacht zusammenfassen will, es gibt zu viel Geld und es gibt zu wenig Güter. Und das Geld trifft auf die Güter. Und die normale Reaktion einer Marktwirtschaft wäre, dass dann einfach die Firmen sehen, aha, da gibt es viele potenzielle Käufer, da gibt es viele Interessenten, die wollen Konsumgüter haben und dann produzieren sie einfach mehr davon. Also der Preis steigt, das Angebot steigt dadurch, die Firmen produzieren mehr und dadurch führt dann eigentlich dieses gestiegene Angebot an Gütern wieder zu einem Sinken des Preises oder zumindest zu keinem weiteren Steigen des Preises. Und in einer Situation, wo du eine Hyperinflation hast, dann ist es meistens so, dass es irgendwann einmal auf der Strecke dorthin passiert ist, dass zwar das Geld da ist, das die Güter kaufen will, aber die Güter sind nicht da. Also die Firmen können oder wollen, meistens können sie es nicht, diese Güter produzieren. Und wenn du da so ein Riesenungleichgewicht hast, zu viel Geld trifft auf zu wenige Güter, die Situation lässt sich auch nicht lösen, dann entsteht Inflation und irgendwann dann auch Hyperinflation, vereinfacht gesagt. Meistens gibt es aber ein bisschen mehr Gründe dafür. Also da muss schon sehr viel passieren und Hyperinflation ist kein häufiges Ereignis. Das kommt nur dann vor in großen Krisen, dann würde ich sagen, eines Landes. Also zum Beispiel nach einem Krieg kommt es häufig vor. In der Nachkriegszeit ist es vorgekommen, während des Krieges schon hattest du ja die Situation, dass alles auf die Kriegsproduktion ausgelegt worden ist. Da hat man ja gesagt, okay, Konsumgüter brauchen wir jetzt einmal weniger, weil wir müssen Waffen bauen, wir müssen Munition produzieren, Panzer, Flugzeuge, wie auch immer. Und dann ist der Krieg aus, der Krieg ist verloren, deine Währung ist sowieso schon nichts mehr wert, weil du ja sehr viel als Staat damit finanziert hast, indem du du hast den Leuten Kriegsanleihen verkauft, die haben dir Geld gegeben, die kannst du jetzt nicht mehr zurückzahlen, weil der Staat pleite ist. Und dann kommt noch die Situation dazu, dass du jetzt wieder abrupt kommen die ganzen Leute heim, die ganzen Soldaten kommen heim und du musst wieder umstellen auf Konsumgüterproduktion. Die ganzen Waffen braucht kein Mensch mehr und du musst wieder umstellen auf Konsumgüterproduktion. Und das funktioniert natürlich nicht, nicht so einfach. Für Österreich kam noch dazu, Österreich-Ungarn ist auseinandergebrochen, also die Industriegebiete in Schlesien, in Tschechien waren auf einmal weg. Es waren Rohstoffquellen, also Öl oder Kohle oder so aus Rumänien zum Beispiel war weg. Also die Handelsbeziehungen zwischen den Staaten waren auch auf einmal gekappt. Und in so einer Situation ist es natürlich extrem schwer, das Neue aufzubauen. Das dauert auch seine Zeit. Und dann hast du einfach zu wenig Kohle oder du hast zu wenig Vorprodukte. Und die Unternehmen können diese Konsumgüter, die dann die Menschen nachfragen, also egal, ob das jetzt Nahrung ist oder ob das Geschirr ist oder Kleidung oder so, die sind dann einfach nicht da. Mhm. Und es ist nicht so einfach, sie herbeizubringen. Also es dauert dann eine Zeit lang.
Das heißt also, die Hyperinflation damals hat schon während des Krieges begonnen und war eine Folge davon, dass die Wirtschaft nur auf den Krieg ausgerichtet war.
Ja, genau. Es gibt dann eben nichts mehr zu kaufen, weil nur noch Dinge für die Front produziert werden. Also hat die Währung keinen Wert mehr.
Und wie ist man da wieder rausgekommen?
Wollen wir weiter.
Und dann, als man gesehen hat, naja, dass diese ganzen Reparationen, die zu leisten waren, also das ganze Gold, was die Verlierermächte, insbesondere Deutschland, zahlen musste, dass die das nicht zahlen können, dann hat man gesagt, okay, wir helfen euch hier, wir geben euch eine Anleihe. Da kriegt ihr dann Dollar oder Franc oder britische Pfund. Und mit dem könnt ihr ja dann die Kohle kaufen oder mit dem könnt ihr dann die notwendigen Vorprodukte oder Rohstoffe oder Nahrungsmittel kaufen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Weil ihr damals halt gegen österreichische Krone hättet ihr da damals halt niemand irgendwas verkauft. Gleichzeitig haben die aber dann, quasi die Regierung hat sich nicht getraut, quasi den Lebensstandard der Bevölkerung zu niedrig anzusetzen. Ja? Und es waren ja keine Besatzungsmächte nach dem Ersten Weltkrieg, aber da gab es einen holländischen Kommissar, der dann eingesetzt wurde vom Völkerbund, also dieser Liga aus Siegermächten. Und der hat dann gesagt, wir kontrollieren jetzt euer Budget und ihr dürft jetzt nicht mehr ausgeben, als ihr einnehmt, weil sonst kriegen wir unsere Anleihe nicht zurück. Ja? Mhm. Also der hat dann eigentlich, also die Österreich war dann nicht mehr selbstständig, konnte nicht mehr selbstständig sein Budget entscheiden, der Staat, sondern es wurde ganz genau geschaut, wie viel wird ausgegeben, wie viel wird eingenommen, wie viel wird importiert aus dem Ausland. Und man hat halt einfach ganz radikal den Lebensstandard der Bevölkerung ganz tief angesetzt und gesagt, so ist es halt. Das ist natürlich immer schwierig für eine Regierung, da den Lebensstandard der eigenen Bevölkerung zu kürzen, vor allem wenn er ja nach dem Krieg ohnehin schon einer ist, der kein Guter ist und die Leute ja hoffen nach dem Krieg, dass sie jetzt wieder mehr zu essen haben und wieder vielleicht ihre Wohnung besser heizen können. Mhm. Und das erfüllt sich aber dann für eine Zeit lang nicht, ne? Sondern es wird dann eine Zeit lang quasi, bleibt es genauso schlimm oder vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wird nicht wirklich besser. Mhm. Und es ist dann in Österreich ist es gelungen, mit dieser Anleihe des Völkerbunds die Währung zu stabilisieren. Es war jetzt auch keine großartige Erfolgsgeschichte. Man hat zwar natürlich die Hyperinflation beendet, ne, die ja quasi, die hat im Krieg begonnen und dann in der Nachkriegszeit eben noch bis in die frühen 20er hinein gedauert. Man hat das dann beendet, aber Österreich war ja trotzdem weiterhin das Armenhaus Europas, wie man es damals genannt hat.
Also das ist kein Wunder, dass man heute noch immer solche Angst vor Inflation hat. Das muss ja schrecklich gewesen sein, wenn man nicht mal Grundbedürfnisse erfüllen konnte.
Ja, das ist für uns zum Glück kaum vorstellbar. Rausgekommen aus der Hyperinflation ist man also nur mit einer Währungsreform. Und wie die funktioniert hat, das hat mir Oliver Pitzek auch noch genauer erklärt.
Also du machst eine Währungsreform, du führst eine neue Währung ein. Es hilft, wenn du diese Währung, deine eigene Währung dann hinterlegst mit einer ausländischen Währung, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich kriege da jetzt Geld aus dem Ausland, das sind dann eben Devisen, also britische Pfund oder französische Franc, das sind Währungen, die etwas wert sind. Und mit der, da hat die Zentralbank, die die eigene österreichische Währung ausgibt, die hat dann eben diese Devisen. Und sie schaut dann, dass sie auch nur so viel Geld ausgibt in einem gewissen Verhältnis, dass sie das decken kann, nennt man das, also dass sie das einlösen kann. Das heißt, im Zweifel kann ein Geschäftsmann oder eine Privatperson oder eine Bank, meistens eine Bank, geht dann zur Zentralbank und sagt, ich habe hier also die österreichische Krone oder österreichischen Schilling oder so, also die österreichische Währung, und präsentiert die dann dort bei der bei der Zentralbank und sagt, ich möchte gerne bitte Dollar haben oder Franc haben. Und dann kann man das einlösen. Und dann kriegt die das. Und dann kann sie mit diesen Franc oder Dollar kann sie zu Importeuren gehen, die halt vielleicht Kohle ins Land bringen könnten oder Nahrungsmittel ins Land bringen könnten und kann dann sagen, da kaufen wir jetzt, diese Währung nehmen wir, mit dieser Währung können wir dann die notwendigen Rohstoffe, die wir brauchen, um die Wirtschaft wieder zu starten, ins Land bringen und importieren. Mhm, und da muss man natürlich ganz genau schauen, dass man da eben nicht zu viel importiert und dass man da, weil wenn man mit der neuen Währung wieder beginnt, zu sagen, aber jetzt importieren wir alles, was wir brauchen, dann wird es nicht funktionieren. Also es gibt dann normalerweise dann auch oft so Importkontrollen oder man schaut halt drauf, dass man eben nicht so viel importiert, nur das importiert, was man exportieren kann, dass die Zahlungsbilanz stimmt, also dass man auch wieder, man gibt was aus für Rohstoffe, verliert Dollar, Franc oder Pfund, gleichzeitig kann man dann wieder ein paar Produkte produzieren, die man dann den Franzosen, Amerikanern oder Briten verkaufen kann und kriegt dadurch auch wieder diese Devisen, diese Währung ins Land. Und insgesamt bleiben dann die Währungsreserven, die Zentralbank hat, ungefähr konstant. Und dann bleibt normalerweise auch die Währung stabil.
Okay. Also so ergibt sich eigentlich der Wert einer Währung, das ist das System der flexiblen Wechselkurse, wenn man so will.
Naja, das war damals, also wenn man eben eine Währung hat, die noch neu ist oder man will eine Währung wieder stabilisieren, die vielleicht ein bisschen an Wert verloren hat, die jetzt noch nicht komplett eine Hyperinflation durchgemacht hat, dann ist das ein Mechanismus zu sagen, ich zeige, schaut her, ich habe genug ausländische Währung, gegen die könnt ihr die inländische Währung tauschen. Und gleichzeitig ist es so, dass nicht jeden Monat oder jedes Jahr viel, viel mehr von dieser ausländischen Währung abfließt, als ich selbst als Land verdiene und wieder reinbekomme.
Ja? Ja, ja.
Und das ist normalerweise so das Rezept für eine stabile oder für die Stabilisierung einer Währung.
Ach, so ist das. Also der Wert einer Währung hängt also von der Menge an Devisen ab, die in einem Land sind.
Ja, genau. Oder anders gesagt, von der Handelsbilanz. Ob ich als Land mehr importiere, das schwächt die Währung, oder mehr exportiere, das stärkt die Währung.
Das klingt ja eigentlich recht transparent. War das immer schon so?
Also wenn man weiter zurückgeht in der Zeit, hat die Funktion der Devisen damals eigentlich noch das Gold inne gehabt. Aus diesem sogenannten Goldstandard ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg der Gold-Dollar-Standard geworden. Das haben die USA als größte Wirtschaftsmacht eigentlich einseitig durchgesetzt.
Dann im 19. Jahrhundert gab es Länder, die waren dann auf so einem Goldstandard, andere gab es wieder, die haben sich für einen Silberstandard entschieden, wo man sagt einfach, okay, ich gebe eine Währung aus, wirklich Papiergeld dann, also ich drucke diese eigentlich wertlosen, völlig wertlosen Scheine. Und damit man eben dem skeptischen Publikum, das sich ja denkt, naja, das ist ja nur ein Schein Papier, was ist das schon wert, ne? Damit man dem eben, dass man das überzeugen kann, die Menschen, dass das einen Wert hat, schreibt man drauf auf diesen Zettel Papier, wenn du zur Kaiserlichen Münzkammer gehst oder später dann, wenn du zur Zentralbank gehst des Staates, dann kannst du diesen Schein umtauschen in eine entsprechende Summe an Gold oder Silber. Mhm. Und das war lange Zeit, also das nennt man dann Goldstandard, wenn ein Land oder mehrere Länder, damals waren im 19. Jahrhundert, waren dann fast alle oder die wichtigsten Industrienationen waren dann auf dem Goldstandard. Da waren dann die Währungen auch relativ konstant zueinander. Man wusste genau, okay, dieses Land hat so und so viel Währung ausgegeben, dieses Land hat so und so viel Gold. Dann ergibt sich genau ein Verhältnis zu dem anderen Land, das so viel Währung ausgegeben hat und so viel Gold hat. Und dann waren die Währungen relativ konstant zueinander. Und das ist aber dann unpraktisch geworden, weil die Weltwirtschaft ist so sehr expandiert und es gab teilweise dann auch zu wenig Gold. Also man kann ja Gold muss ich schürfen und ich kriege nicht so viel aus der Erde und es ist recht mühsam. Und dann ist man drauf gekommen, dass das halt irgendwie die Wirtschaft ein bisschen zurückhält. Und man hat auch gesehen im 19. Jahrhundert, dass die Preise enorm geschwankt sind. Die sind dann teilweise enorm raufgegangen, also jetzt nicht unbedingt Hyperinflation, aber halt einfach einmal gestiegen, je nachdem, ob Gold da war oder nicht, dann wieder enorm gefallen. Und gerade fallende Preise sind was einer Wirtschaft nicht unbedingt immer gut tut. Und da hat man gesehen, das funktioniert so nicht mehr. Und dann ist man umgestiegen auf den Gold-Dollar-Standard, wo man gesagt hat, ich decke nur meinen Teil der Währung, die ich ausgegeben habe. Also ich gebe 100 Milliarden Hausnummer an Währung aus, aber ich habe nur eine Milliarde an Gold. Ne?
Ja, ja.
Also sind das Fantasiezahlen, aber
ja, okay, ja.
Um das, also ich habe sozusagen, ich kann, es ist nur mein Teil jedenfalls dieses ganzen Papiers, das ich ausgegeben habe, von Gold gedeckt. Und damit ist auch klar, dass natürlich nicht jeder gleichzeitig mehr kommen kann und sagen, ich will das einlösen.
Mhm, mh.
Wenn alle gleichzeitig kommen, dann gibt es keine Auszahlung. Also dann sperrt die Zentralbank zu und sagt, wir machen ein Bankholiday, also so ein Urlaub,
mhm.
und du kriegst gar nichts.
Ja. Ne?
Aber wenn natürlich die Wirtschaft normal funktioniert, dann braucht er eben, dann will er immer nur dieser oder jener ein bisschen was umtauschen von Währung, also von Papierschein in Gold, und dann funktioniert das wunderbar. Ne?
Mhm.
Und das war dann so ein bisschen der Standard, also der Zwischenkriegszeit. Man wusste, es ist eigentlich nicht genug Gold da, gerade für so Länder wie Deutschland oder Österreich, wo das 1:1 zu decken wäre von der Wirtschaftskraft gar nicht möglich gewesen. Deutschland musste auch die Goldsummen ja eigentlich als Reparationen an Frankreich und Großbritannien und die USA bezahlen.
Mhm. Ja.
Also die hatten gar nicht so viel Gold, das war auch eine Notwendigkeit, das zu tun. Ja. Und dann... sozusagen, dann gab es den Zweiten Weltkrieg dazwischen, aber jedenfalls in der Nachkriegszeit gab es dann wieder den Gold-Dollar-Standard, auch weil es wieder zu wenig Gold gab. Ne? Die meisten Länder hatten zu wenig Gold. Das heißt, was hat man gemacht? Es haben nur mehr die USA gesagt, die ja auch den Krieg gewonnen hatten und die unumschränkte Supermacht waren, neben der Sowjetunion, aber die waren ja abgeschlossen. Also für den Westen waren die USA die unumschränkte Supermacht, hatten ja zeitweise die Hälfte der weltweiten Produktion, also die waren ja wirklich unglaublich stark nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da hat man dann gesagt, okay, die ganzen Länder, die jetzt kein Gold haben, wie macht man das jetzt? Nur mit den USA deckt ihre Währung mit Gold, ein Teil ihrer Währung, und der Rest deckt die Währung mit Dollar. Also Österreich hatte, oder Frankreich oder Deutschland, Westdeutschland, hatten dann nicht mehr ihre, also sie hatten ihre Währung, aber sie hatten nicht mehr das entsprechende Gold in den Tresoren, mit denen die Währung gedeckt war, sondern sie hatten eben dann Dollar als Hauptdevise, als Hauptfremdwährung, mit der die eigene Währung, mit der man der eigenen Währung einen Wert verleihen will. Das geht natürlich nur, weil der Dollar quasi, das ist die Weltwirtschaftsmacht, das ist die Weltmilitärmacht, da weiß ich, okay, diese Währung hat jedenfalls Wert, da kann ich was kaufen. Mit Dollar, mhm. weltweit oder in den USA kann ich was kaufen. Und da versucht man dann die Stabilität, die diese Währung halt hat, in die eigene Währung zu übertragen.
Mhm.
Und das hat auch eine Zeit lang eben gut funktioniert, nämlich genau bis 1971. Da gab es dann vorher schon ein paar Probleme, weil die USA hatten den Vietnamkrieg und haben sozusagen sich, vorher war es so, dass man, da muss man dann oft, wenn einmal die eine Wirtschaft ein bisschen besser läuft als die andere, muss man dann oft die Währungen zueinander anpassen, die Wechselkurse ein bisschen anpassen, damit eben dann nicht zu viel Dollar in die eine Richtung oder in die andere Richtung fließen, und damit dann auch die Exporte und die Importe jedes Landes ungefähr ausgeglichen sind. Also man hat immer ein bisschen Zeit, das zu korrigieren, aber man kann das nicht völlig aus dem Ruder laufen lassen.
Mhm.
Weil wenn nämlich ein Land permanent nur mehr importiert, also mehr einführt, mehr kauft auf den internationalen Märkten, als es dorthin verkaufen kann, dann verliert es auch Dollar in diesem System. Ne? So wie man früher Gold verloren hat.
Ja.
Irgendwann war dann klar, man hat zu wenig Gold und man musste jetzt aufhören, Produkte aus dem Ausland zu kaufen,
ja.
Den Lebensstandard ein bisschen einschränken und versuchen wieder mehr zu verkaufen,
ja, okay.
Damit es sich wieder ausgeht.
Ja.
Und da war dann aber das Problem in den 60ern mit dem Vietnamkrieg, dass eigentlich die USA sich nicht mehr so richtig an dieses System halten wollten und auch die anderen waren ein bisschen unglücklich schon mit dem System. Also es gab da Probleme, die hätte man grundsätzlich schon noch reformieren müssen, aber es war irgendwie so nicht mehr der Wille da, diese internationale Koordination zu leisten. Ne? Weil man dann auch ja oft, man macht ja dann oft nicht nur für sich selbst was, dass man quasi, also, oder man kriegt dann auch Aufgaben eigentlich so ein bisschen. Ne? Also wenn man merkt, die Finanzmärkte spielen da nicht mehr mit und es ist jetzt so, dass die die Währung unter Druck gerät, weil man zu viel eben importiert und zu wenig exportiert, dann ist man gezwungen, irgendwie die Währung zu korrigieren.
Warum hat jetzt aber genau der Vietnamkrieg dann aber die USA davon abgebracht?
Naja, die haben gesagt, okay, wir geben eigentlich ein bisschen zu viel aus generell. Die haben dann gesagt, okay, wir wollen gleichzeitig die Armut im Land bekämpfen, wir wollen aber auch ordentlich aufrüsten, Kalter Krieg, Vietnamkrieg. Mhm. Und dann ist die Inflation dort ein bisschen gestiegen. Und das hätte jetzt eigentlich verlangt, dass sich die USA wieder ein bisschen einschränken und wieder ein bisschen zurücknehmen. Weil wenn nämlich in der Hauptwährung bei der USA dann dass die Inflation da ist und die anderen stabilisieren ihre Währung zur USA, dann kriegen die auch diese Inflation.
Mhm. Okay. Okay.
Oder sie werten auf, wie das die Deutsche Mark gemacht hat. Ne?
Okay.
Charles de Gaulle, ne, der französische Präsident, ist dann eigentlich auch hergegangen und hat gesagt, ihm ist das alles ein bisschen zu unsicher, ne, da die Währungen verlieren da quasi an Wert, weil die USA da zu viel Inflation zulassen und das schwappt dann eben auch nach Frankreich über. Und hat gesagt, also er will jetzt eigentlich, also wenn die USA jetzt nicht was tun, dann tauscht er jetzt seine Dollar, die er in der französischen Zentralbank da hat, tauscht er dann gegen Gold ein. Und das wäre natürlich nicht gegangen, weil das wäre vielleicht noch für Frankreich gegangen, dann wären die USA ihre Goldbestände oder einen Teil davon losgewesen, aber das hätten natürlich nicht alle gleichzeitig machen können. Und Nixon, der Präsident der USA damals, hat aber gesagt, er sieht sich da jetzt zu viel intern in zu viel Zwängen, also von der Innenpolitik der USA selbst, und er hält das jetzt für, wenn man so will, richtiger oder hielt es damals für besser zu sagen, wir lösen dieses ganze Bretton-Woods-System jetzt auf und Amerika macht jetzt, was es will. Und in dem Sinn, dass Amerika gesagt hat, wir tauschen jetzt kein, was ja oft, es war ja auch bis dahin eigentlich nur eine theoretische Option, aber er hat dann wirklich halt einfach gesagt, wir tauschen das jetzt auch nicht mehr theoretisch um, sondern der Dollar ist jetzt der Dollar und das ist keine Währung, die man in Gold umtauschen kann. Mhm. Und seitdem haben wir ein sogenanntes Fiat-Geldsystem, wo es eigentlich die Scheine, also der Euro oder früher auch noch der Schilling oder der Dollar oder der Pfund, die haben alle keine Bindung mehr zu irgendwelchen Edelmetallen, also weder zu Gold noch zu Silber, sondern die basieren eigentlich nur auf dem Vertrauen, dass es diese Währung auch in 1, 2, 3 Jahren noch gibt und dass man in dieser Währung auch noch was kaufen können wird. Mhm. Also zum Beispiel jetzt beim Euro ist es so, dass Europa ja gar nicht so viele Rohstoffe hat. Also man kann mit dem Euro wahrscheinlich, wissen die Leute weltweit, werde ich mal vielleicht, grundsätzlich kann ich mir da jetzt aus Europa selbst keine Rohstoffe kaufen. Aber sie wissen, ich kann mir dort super Industrieprodukte kaufen oder super Maschinen. Und die Wirtschaftskraft, die Exportkraft Europas, die deckt dann quasi, oder decken, aber die ist quasi dann eigentlich der Garant dafür, dass der Euro auch in Zukunft noch was wert sein wird.
Ja. Ja. Ja.
Und da hat man gesehen, eigentlich, was man auch lange geglaubt hat wahrscheinlich, ne, dass diese Papierscheine, dass die irgendeine Art von Edelmetall, wo man immer gesagt hat, das ist was wert, ne? Gold ist selten, Silber ist selten, das glänzt, das ist schön, das ist was wert, ne? Was ja auch schon aus der Antike und länger herkommt, ne? Wo man dann eigentlich diese Illusion aufgegeben hat, dass man das gar nicht braucht und gesagt hat, eigentlich steckt hinter so einer Währung immer die Wirtschaftskraft des Landes.
Also das klingt jetzt wiederum nicht mehr ganz so transparent. Also wenn ich das richtig verstehe, setzen die USA zuerst einseitig durch, dass der Wert anderer Währungen an den Wert ihrer eigenen Währung gekoppelt ist. Dann gehen sie aus innenpolitischen Motiven, sprich um den Vietnamkrieg zu finanzieren, einseitig wieder davon ab.
Ja, also ich denke, das kann man so sagen. Und dann kam ja gleich danach der sogenannte Ölpreisschock, der sich auf die ganze Welt inflationär ausgewirkt hat. Und auch auf Österreich.
Ja, und was war das?
Hören wir rein.
Das war im Prinzip, also sind wir in einer Situation, wo Vollbeschäftigung herrscht, wo tatsächlich diese ganzen Nachkriegswirren überwunden sind, wo Europa aber immer noch aufholt auf die USA. Also es gibt wirklich, es gibt noch einen großen Aufholbedarf im Lebensstandard, aber auch in der Technologie. Und es entwickelt sich alles blendend, die Reallöhne steigen und Europa holt da wirklich auf, auch Österreich. Ne? Und dann hast du die Situation, dass Krieg ausbricht zwischen Israel und den arabischen Ländern und die dann sagen, die arabischen Länder sagen dann, Ägypten und die Jordanien und die teilnehmenden Nationen, auch Saudi-Arabien, die ganzen Ölförderländer, sagen dann, na gut, wir machen jetzt ein Ölembargo und liefern jetzt kein Öl nach Europa. Oder sie sagen, ja, wir setzen jetzt den Ölpreis einfach rauf. Ne? Wir schließen uns zu einem Kartell zusammen, zu OPEC und schauen, dass wir diesen Ölpreis auf einem gewissen Niveau setzen. Das war übrigens auch eine Folge von diesem Nixon-Schock, von der Tatsache, dass Nixon gesagt hat, es gibt jetzt nur mit dem Dollar und keinen Dollar, den ich in Gold umtauschen kann. Weil damit war klar, dass die halt auch, also deren Lebensstandard dort hängt ab, in Saudi-Arabien und ähnlichen Ländern, dass sie halt dann einen entsprechenden Preis für das Öl bekommen, in Dollar. Und sie müssen dann halt schauen. Und das Öl war extrem billig. Also es war ja auch noch eine Zeit, wo viele Ölgesellschaften, also in den 50ern, 60ern, wo viele Ölgesellschaften ja auch noch betrieben wurden von den Kolonialmächten, Frankreich, Großbritannien, die USA haben viel noch besessen. Und dann gab es die Unabhängigkeitskriege dort und langsam war klar, na gut, jetzt Saudi-Arabien, das wird jetzt verstaatlicht, die Ölgesellschaft dort, und das kommt jetzt wirklich den Arabern zugute. Und die haben dann natürlich geschaut, dass sie einen entsprechenden Preis setzen. Und sie wussten, okay, wenn alle gleichzeitig enorm viel produzieren, dann bleibt der Preis niedrig und der Lebensstandard bleibt niedrig. Ne? Also sie haben ein Kartell gebildet und gesagt, wir produzieren ein bisschen weniger und setzen den Preis ein bisschen rauf, ne? Und managen den Ölpreis so, dass wir mehr verdienen. Und da kamen die Kriege eben natürlich dazu, oder OPEC war auch, also sozusagen der Zusammenhalt in der OPEC ist dann auch immer so ein bisschen, es wechselt so ein bisschen, mal stärker, mal weniger stark. Gerade beim Krieg ist dann, zwischen Israel ist dann der Zusammenhalt bei den arabischen Staaten dann wieder sehr gut. Und dann gibt es halt diesen Ölpreisschock. Also zum ersten Mal in der Nachkriegszeit wird eine so wichtige Ressource wie Öl richtig teuer wieder. Also das kannte man davor eigentlich nur in der Zeit direkt nach dem Krieg, da hat man auch noch Kohle eher gebraucht und das war dann so richtig teuer und zu knapp, aber zum ersten Mal wird eigentlich Energie wieder richtig teuer oder teurer als früher. Und dann ist jetzt die Frage, wie geht man damit um? Also es ist klar, dass jetzt ein größerer Teil des Kuchens ins Ausland geht, für ein Land wie Österreich, das keine eigenen oder das so wenig Ölproduktion hat, dass es selber nicht alles herstellen kann, was es braucht. Und wenn jetzt dieser Teil, den man da um teures Geld zukauft, also importiert, wenn der jetzt teurer wird, dann geht da einfach von dem ganzen Einkommen, was in Österreich da ist, von dem ganzen Lebensstandard, was in Österreich da ist, geht eigentlich ein Teil ins Ausland. Also der Kuchen, den man jeden Tag, jedes Jahr erwirtschaftet, den man auch zur Verteilung zur Verfügung hat, wo dann die Arbeitnehmer Lohnsteigerung bekommen, wo dann die Unternehmen ihre Gewinne bekommen, der wird ein bisschen kleiner. Und wie gehe ich jetzt damit um? Das kann man jetzt gut lösen oder man kann schlecht lösen. Wenn man es gut löst, dann sieht man, okay, wir haben da ein Problem und wir müssen uns das jetzt irgendwie aufteilen. Und das ist, also wir hatten zwar auch in Österreich und Deutschland doch eine ordentliche Inflationsrate, aber man hat das in Österreich doch ganz gut auch gelöst. Also man hat sich dann irgendwie zusammengesetzt, die Sozialpartner und die Regierung, und haben das besprochen und haben gesagt, na, wie machen wir das? Also damals war es eben so, dass die Gewerkschaften gesagt haben, na gut, wir verzichten ein bisschen auf hohe Lohnforderungen, weil das eben diese Lohnpreisspirale anheizt, weil das den Druck anheizt, dass die Preise noch weiter steigen. Dafür wollen wir aber eine Vollbeschäftigungspolitik. Also dafür wollen wir, dass die Regierung sicherstellt, dass niemand da jetzt arbeitslos wird aufgrund dieser Ölkrise. Und man hat das dann ganz gut gelöst und die Lohnpreisspirale, sie war zwar natürlich da, aber man hat sie irgendwie, finde ich, unter Kontrolle gehalten und sie ist nicht so stark ausgebrochen wie jetzt in den USA oder in Großbritannien oder Frankreich, wo das viel stärker war, ne? Wo es diese Koordination zwischen den großen Playern in der Wirtschaft nicht gegeben hat. Also das nennt man auch Konfliktinflation, ne? Weil der Kuchen wird kleiner und jetzt streiten sich die großen Parteien, die halt Macht haben, die auch wirtschaftspolitische Macht haben, um den Rest des Kuchens. Mhm. Und beziehungsweise darum, wer zahlt jetzt das Kuchenstück, das jetzt weg ist, ne? Wer verliert das? Ne? Die Unternehmen sagen zunächst einmal, okay, meine Energiepreise sind jetzt gestiegen, ich muss jetzt mehr ins Ausland zahlen. Das heißt, ich erhöhe jetzt meine Preise, damit ich dieses Kuchenstück nicht verliere.
Ja, ja.
Und dann sagen aber die Arbeitnehmer und die Gewerkschaften sagen, naja, aber dann das heißt ja, dass wir das Kuchenstück verlieren. Das wollen wir nicht. Wir gehen jetzt her und stellen entsprechende Lohnforderungen, damit wir dieses Kuchenstück nicht verlieren.
Ja.
Und das geht dann natürlich wieder, sobald, wenn die stark genug sind, und damals waren sie noch stark genug, heute ist das, würde ich sagen, ein bisschen, also nicht mehr so, aber damals waren sie eben noch stark genug, weil Vollbeschäftigung ja schon da war, um zu sagen, wir setzen das jetzt auch ein Stück weit durch. Und dann sind aber wieder natürlich die Unternehmen hergegangen und haben gesagt, naja, das geht nicht und wir wollen eigentlich dieses Kuchenstück für uns, wir wollen jetzt auch nicht verzichten auf unsere Gewinne und auf, dass das nur in unsere Gewinne quasi sich reinfrisst.
Ja.
Und wenn du diesen Konflikt nicht löst, dann kriegst du halt diese Lohnpreisspirale.
Mhm.
Aber wenn du ihn löst mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik, da gehört auch die Steuerpolitik dazu, dass man halt schaut, wo man vielleicht die Wirtschaft ein bisschen bremst, aber so, dass es halt sozial verträglich ist.
Mhm.
Wenn du diesen Konflikt nicht löst, dann muss im Endeffekt die Geldpolitik einschreiten.
Ja, und da ist sie wieder, unsere berühmte Lohnpreisspirale. Also ich muss sagen, so anschaulich habe ich das noch nie gehört. Der Ölpreisschock hat dazu geführt, dass mehr Geld in die erdölproduzierenden Länder geflossen ist. Ergo, im Inland bleibt weniger übrig. Und Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen sich dann quasi ausschnapsen, wer das bezahlt.
Genau. Und die Lohnpreisspirale entsteht, wenn die beiden, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nicht aufeinander zugehen. Also wenn zum Beispiel die Arbeitgeber sagen, ich muss jetzt mehr für meine Produkte verlangen, weil die Herstellung kostet mich jetzt mehr. Und dann sagen die Arbeitnehmer, die ja auch Konsumenten sind, ich brauche jetzt mehr Lohn, weil ich kann mir die Produkte nicht mehr leisten.
Und wenn es da zu keinem Kompromiss kommt, dann dreht sich diese Spirale weiter und weiter und weiter.
Genau. Also in Österreich gab es diesen Kompromiss eigentlich und in den USA zum Beispiel gab es diesen Kompromiss eben nicht. Da ist dann die Spirale einseitig durchbrochen worden und zwar, indem die Zentralbank die Zinsen massiv erhöht hat. Und dadurch wird die Wirtschaft dann aber auch krass gebremst. Und das hat zur Folge, dass viele Menschen ihren Job verlieren.
Und dann ist halt Paul Volcker, der damalige Präsident der amerikanischen Zentralbank, hergegangen und hat gesagt, dass er löst das jetzt radikal. Und er, weil die Budgetpolitik, die Regierungen schaffen es nicht und er geht jetzt her und erhöht die Zinsen massiv.
Ja.
Und dadurch wirkst du die Wirtschaft dann so viel ab, also die Investitionen werden so teuer, dass die Unternehmen nichts mehr investieren, dass sich die Menschen nicht mehr leisten können, ein Haus zum Beispiel zu kaufen, weil die Zinszahlungen so hoch wären. Und du wirkst dadurch die Wirtschaft, also er hat das dann so hoch getrieben, dass die Wirtschaft quasi abgewürgt wurde und du einen enormen Wirtschaftseinbruch hattest.
Mhm.
Und dadurch steigt die Arbeitslosigkeit und dadurch sind dann die Gewerkschaften und die Arbeitnehmer haben keine Verhandlungsmacht mehr. Weil wenn es viel Arbeitslosigkeit gibt und du sagst, bitte, bitte, ich will eine Lohnerhöhung, dann sagt dir dein Arbeitgeber, naja, schau mal, da draußen warten 5 andere Leute, die gerne deinen Job hätten.
Mhm.
Du kriegst sicher keine Lohnerhöhung, du musst froh sein, dass du bei mir arbeitest.
Mhm.
Und so hat er eigentlich, also es war ein, man hat das dann quasi auf dem Rücken der Arbeitnehmer gelöst. Einen Wirtschaftseinbruch herbeigeführt, der die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften gebrochen hat. Und so war dann diese Lohnpreisspirale vorbei. Man darf aber nicht glauben, dass das nicht auch langfristige Konsequenzen hatte. Also es gibt Studien, die verfolgen so ein bisschen die Leute, die über die Zeit, es ist auch schon genug Zeit seit den frühen 80ern vergangen, die verfolgen die Leute, die damals arbeitslos geworden sind. Und da stellt man fest, dass die eigentlich nie wieder so einen guten Job bekommen haben, wie sie damals hatten.
Mhm.
Also das hat schon noch sehr, sehr schwere Konsequenzen, wenn ich das so löse. Und es wäre besser, so wie man es auch in Österreich gemacht hat, versucht hat zu machen, wo es teilweise ganz gut gelungen ist, wenn das eben die Bundesregierung gemeinsam mit den Sozialpartnern versucht, eine wirtschaftspolitische Strategie zu fahren, wo man diese Lohnpreisspirale abbremst, und dieses verlorene Kuchenstück quasi so verteilt, dass alle damit leben können und dass diese Eskalation gar nicht erst passiert.
Jetzt muss ich sagen, jetzt ist mir auch wirklich klar, wieso die Diskussion um Zinserhöhungen durch die Zentralbank so heiß umkämpft ist. Die einen fürchten, dass die Inflation immer mehr außer Kontrolle gerät und fordern darum um Zinserhöhungen. Und die anderen fürchten, dass die Zinserhöhungen die Wirtschaft abwürgen und dann wieder sowas passiert wie in den 70er Jahren.
Ja, ich denke, darauf läuft es hinaus. Wenn man sich nämlich anschaut, wer in erster Linie nach Zinserhöhungen ruft, dann sind das schon eher wirtschaftsnahe Ökonomen. Die, sage ich jetzt mal, progressiveren sind da eher abwartend, weil die der Meinung sind, dass man lieber etwas steigende Inflation in Kauf nehmen sollte als eine wirtschaftliche Rezession.
Tja, damit sind wir ja mitten im Heute gelandet. Aber das machen wir bitte morgen.
Das war also der erste Teil unserer Folge über die Inflation. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Oliver Pitzek vom Momentum-Institut für das erhellende Gespräch. Er wird uns auch im zweiten Teil zur Seite stehen, wenn wir uns mit der Mechanik der Inflation von heute beschäftigen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Johannes Raumberg. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.